SRF 1.
Uhr, Zeit für die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, haben Sie eingeschaltet. Dichter Stress auf der Donau, das schwere Schiffsunglück in Budapest, wirft Fragen auf zum Umgang mit dem zunehmenden Flussverkehr. Verzögerungen beim Bau der VBS-Rechenzentren, und das bedeutet, sensible Daten sind nicht genug geschützt.
Wir müssen somit bis 2028 mit einem erhöhten Risiko rechnen, weil eben nicht der Vollschutz besteht.
Heißt es bei der Armee. Eine heikle Sache, später bei uns. Dann Frau Bierlein soll's richten. Wir reden über die österreichische Übergangskanzlerin und fragen, hat sie das Zeug, um das Land aus der Krise zu führen? Und um eins, das Tagesgespräch direkt von den Solothurner Literaturtagen. Wir haben die Schweizer Schriftstellerin Milena Moser zu Gast. Sie lebt seit Jahren in den USA und hat dadurch einen etwas anderen Blick auf unser Land. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. 7 Tote hat ein schweres Unglück auf der Donau mitten in Budapest am Mittwochabend gefordert. 21 Personen werden noch immer vermisst. Ein kleineres Ausflugsschiff war mit einem wesentlich größeren Kreuzfahrtschiff kollidiert und innerhalb Sekunden gesunken. Die Passagiere, vorwiegend Touristen aus Südkorea, hatten keine Chance. Das Unglück wirft auch ein Schlaglicht auf den dichten Verkehr auf der Donau. Immer wieder kommt es zu kleineren Zwischenfällen. Frage an Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny. Was wissen Sie Neues über das Unglück vom Mittwoch? Wird noch nach den Vermissten gesucht?
Nein, an der Donau in Budapest sieht es im Moment aus wie immer. Es gibt einen regen Schiffverkehr und die Bergung dieses untergegangenen Schiffes ist unterbrochen worden. Die Taucher sagen, es sei zu gefährlich bei dem hohen Wasserstand und bei dem schlechten Wetter weiter nach dem Wrack zu tauchen. Überlebende erwartet man sowieso nicht mehr zu finden.
Der Kapitän des größeren Kreuzfahrtschiffes, auf welchem niemand zu Schaden kam, ist festgenommen worden. Was wird ihm vorgeworfen?
Der Kapitän sitzt in Untersuchungshaft, ja, und man wirft ihm menschliches Versagen mit Todesfolge vor. Es ist hier aber wichtig zu sagen, dass die Unschuldsvermutung gilt. Es läuft ja eben jetzt noch diese Untersuchung und das wird noch lange dauern, bis da Ergebnisse herauskommen. Auf dem Video von dem Unfall sieht man einfach, wie das größere Schiff, eigentlich das kleinere Schiff, gegen den Brückenpfeiler drückt, mehr oder weniger, und das kleinere Schiff dann sofort untergeht. Aber was genau passiert ist, kann man aufgrund dieses Videos natürlich nicht feststellen. Und der andere Kapitän wird vermisst und ist höchstwahrscheinlich gestorben, der Kapitän des kleineren Bootes.
Auf der Donau verkehren Sightseeing-Boote, große Kreuzfahrtschiffe, Ausflugsschiffe. Wer schon einmal in Budapest war, weiß, der Verkehr ist dort dicht. Was sagen Kapitäne? Ist es zu gefährlich geworden?
In den ungarischen Medien sagen Kapitäne zumindest, dass es sehr viel schwieriger geworden ist, auf der Donau zu navigieren, weil, wie Sie angedeutet haben, dieser Verkehr massiv zugenommen hat. Vor allem diese riesigen Hotelschiffe, die über 100 Meter lang sind, haben sich seit den Nullerjahren eigentlich verdoppelt, ihre Anzahl. Und diese Schiffe machen seit neuestem eben auch Sightseeing-Touren in Budapest selbst auf diesem stark befahrenen Donauabschnitt und blockieren eigentlich dort den ganzen Fluss. Und die machen das alle zur gleichen Zeit und dann ist dort wirklich Hochbetrieb. Und da sagen Kapitäne, ja, das ist gefährlich, zumal es sowieso eine schwierige Strecke ist. Und es gab zwar in letzter Zeit nie so einen schweren Unfall, aber was man sagen kann, ist, es gab viel mehr Fast-Zusammenstöße auf diesem Donauabschnitt.
Eine schwierige Aufgabe für die Kapitäne. Wie gut sind sie dafür ausgebildet?
Was man sicher sagen kann, ist, die Kapitäne dieser beiden Schiffe, die jetzt in diesen schweren Unfall verwickelt waren, die waren sehr erfahren und sehr gut ausgebildet. Da sind sich alle einig. Das waren offenbar bekannte Figuren auf der Donau. Und sonst gab es in letzter Zeit Fälle, wo Kapitäne offenbar ihre Lizenz in Kroatien erworben haben und dort kann man das in einem Tag tun. Also anders gesagt, die waren wohl nicht gut ausgebildet. Aber die ungarischen Behörden haben das unterbunden. Das sollte jetzt eigentlich nicht mehr möglich sein. Es ist jetzt explizit verboten, diese Lizenz in Kroatien zu machen, wenn man in Ungarn lebt.
Was sonst tun die Behörden, um die Sicherheit auf der Donau zu gewährleisten?
Sie tun eigentlich recht viel und schauen ziemlich genau hin. Zum Beispiel haben sie vor kurzem diesen riesigen Hotelbooten, die ich angesprochen habe, denen haben sie das Wenden auf der Donau verboten. Es ist auch so, dass alle Schiffe mit einem System ausgestattet sein müssen, wo sie jederzeit sehen, was um sie herum passiert, also wer dort sonst noch navigiert, welche Schiffe dort sonst noch fahren. Und man kann auch sagen, dass sich die Arbeitsbedingungen eigentlich verbessert haben in letzter Zeit. Seit 2017 ist nämlich ein Arbeitszeitabkommen in Kraft, das die Wochenstunden begrenzt auf diesen Schiffen. Vorher hat man da zum Teil sehr wenig verdient für sehr viel Arbeit. Also das ist eigentlich jetzt inzwischen auch ein bisschen besser geworden.
Trotzdem ist es jetzt zu einem schweren Unglück gekommen. Zeichnen sich da weitere Konsequenzen ab?
Ja, der Bürgermeister von Budapest hat jetzt laut überlegt, ob man diesen großen Hotelschiffen das Herumfahren in der Innenstadt auf der Donau, ob man ihnen das verbieten soll, also ob sie vor der Innenstadt ankern müssen und eben nicht mehr mit den Touristen diese Sightseeing-Touren machen dürfen. Das ist bis jetzt mal eine Überlegung, aber es kann gut sein, dass dieser schlimme Unfall Konsequenzen haben wird.
Informationen von Sarah Nowotny, unserer Korrespondentin für Osteuropa. Nun weitere Meldungen des Mittags in der Übersicht mit Annik Wangler.
Nach dem Skandal beim Fußballspiel Winterthur gegen Schaffhausen hat die Polizei drei Anhänger des FC Schaffhausen an ihrem Wohnort festgenommen. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich mit. An den Wohnorten der Männer seien Hausdurchsuchungen durchgeführt worden. Die Männer im Alter zwischen 25 und 37 Jahren würden nun polizeilich befragt. Die Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland hat ein Verfahren gegen die drei Männer eröffnet. Am vergangenen Sonntag hatten bei dem Fußballspiel Winterthur gegen Schaffhausen Anhänger der Gastmannschaft ein Transparent gehalten, das zu Gewalt gegen Fußballspielerinnen des FC Winterthur aufrief. Schweizer Gefängnisse dürfen Briefe, Pakete und Telefonate ihrer Gefangenen systematisch kontrollieren. Dies hat das Bundesgericht bestätigt. Eine Waadtländerin hatte gegen dieses Vorgehen bis vor Bundesgericht geklagt. Zwar hätten Gefangene ein Recht darauf, Kontakt zu ihren Angehörigen zu halten, schreibt das Bundesgericht. Die Überwachung dieser Kontakte sei aber gerechtfertigt, weil sonst zum Beispiel Drogen ins Gefängnis geschmuggelt oder per Post neue Straftaten in Auftrag gegeben werden könnten. Von der Kontrolle ausgenommen sind laut dem Urteil Kontakte zur Anwältin oder zum Anwalt. Die Verwaltungsräte der wichtigsten börsenkotierten Schweizer Unternehmen haben 2018 etwas weniger Geld verdient als noch im Vorjahr. Dies zeigt eine Datenanalyse der Nachrichtenagentur AWP. Die Verwaltungsräte erhielten im Durchschnitt Honorare und Boni in Höhe von knapp 360'000 Franken. Das sind knapp 1% weniger als 2017. Die Saläre der Verwaltungsratpräsidenten sind 2018 im Vergleich zum Vorjahr jedoch leicht gestiegen. Am meisten gab der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler für den Verwaltungsrat aus. Fast 14 Millionen Franken erhielten die 13 Verwaltungsratsmitglieder insgesamt im Jahr 2018. Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, sei psychologischer Folter ausgesetzt gewesen. Zu diesem Schluss kommt der Schweizer Völkerrechtler und UNO-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, nachdem er Assange im Gefängnis in London besucht hat. Medien, hochrangige Politiker und sogar Richter hätten an einer Verleumdungskampagne gegen Assange teilgenommen, schreibt Melzer. Der Whistleblower sei absichtlich und über mehrere Jahre grausamer und unmenschlicher Behandlung ausgesetzt gewesen. UNO-Experte Melzer fordert die beteiligten Staaten, die USA, Großbritannien, Ecuador und Schweden auf, Assange nicht weiter zu verunglimpfen und ihn zu rehabilitieren. Auch dürfe er nicht an die USA ausgeliefert werden. Die USA werfen Assange Spionage vor. Auch Schweden will Assanges Auslieferung wegen Vergewaltigungsvorwürfen. In der Stadt Zürich hat im Kreis 3 ein Mann in einer Wohnung zwei Frauen als Geiseln genommen. Nachdem der Geiselnehmer der Polizei mitteilte, er werde aufgeben, waren in der Wohnung Schüsse zu hören, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Eine Spezialeinheit der Polizei stürmte daraufhin die Wohnung. Die Polizei traf auf drei Schwerverletzte. Die zwei Frauen und der mutmaßliche Täter starben noch vor Ort. Die Hintergründe der Tat sind laut der Stadtpolizei Zürich nicht klar. Das Wetter. Am Nachmittag ist es sonnig. Vor allem im Nordosten ziehen einige Wolkenfelder vorbei. Es gibt 23 bis 26 Grad. Morgen ist es in der ganzen Schweiz sonnig. Über den Bergen bilden sich aber einige Quellwolken. Es gibt verbreitet 26, im Wallis bis 29 Grad.
20 Minuten vor 1. Das Verteidigungsdepartement VBS will seine sensiblen Daten besser schützen. Dafür will es drei Rechenzentren bauen, die miteinander verbunden sind. Und es gilt, streng geheim. Aber Recherchen des Schweizer Radios zeigen, beim Bau von zwei der Zentren kämpft die Armee mit gravierenden Problemen. Jetzt verlangen die sicherheitspolitischen Kommissionen von National- und Ständerat weitere Informationen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Campus, Fundament und Castro 2. So heißen die drei geplanten Rechenzentren, die geografisch voneinander getrennt realisiert, aber miteinander verbunden werden sollen. Über 980 Millionen Franken will man investieren, um zahlreiche bestehende, teilweise veraltete Rechenzentren zu ersetzen und die Sicherheit zu erhöhen. Denn zwei der neuen Großzentren sollen militärisch voll geschützt und redundant betrieben werden. Das heißt, beim Ausfall eines Zentrums könnte das andere dessen Funktionen übernehmen, weil alle Daten gespiegelt werden. Doch davon ist man weit entfernt. Beim Rechenzentrum Fundament, das an einem geheimen Ort im Gebirge in eine bestehende Felskaverne eingebaut wird, habe man beim Bau der Bodenplatte Mängel festgestellt, bestätigt Divisionär Thomas Süßli, Chef der Führungsunterstützungsbasis der Armee FUB, gegenüber Radio SRF. Der neue Fußboden habe deshalb wieder herausgerissen werden müssen.
Die Bodenplatte, die wurde komplett rückgebaut und die wird neu aufgebaut jetzt. Mit entsprechenden Kostenfolgen, welche Bestandteil eines juristischen Verfahrens sind, wer diese tragen muss.
Im Herbst des letzten Jahres hat dann auch noch der private Generalplaner sein Mandat niedergelegt, der die Verantwortung für sämtliche Planungsbereiche beim Projekt Fundament trug. Aus Sicht des VBS hat er damit gegen Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA verstoßen.
Gemäss SIA erfolgte diese Mandatsniederlegung zu Unzeiten. Das ist zurzeit Bestandteil eines juristischen Verfahrens und deshalb kann ich mich dazu nicht äußern.
Laut der ursprünglichen Planung hätte das Rechenzentrum Fundament eigentlich im letzten Jahr in Betrieb genommen werden sollen. Jetzt muss der FUB-Chef bekannt geben.
Aufgrund der geologischen Probleme kommt es zu einem Verzug und die Übergabe an den Betreiber wird dann Ende 2020 erfolgen.
Noch viel gravierender sind die Probleme beim Rechenzentrum Castro 2. Auch dessen Standort hätte eigentlich geheim bleiben sollen. Doch aus mittlerweile veröffentlichten Unterlagen kann man ableiten, dass Castro 2 ausgerechnet beim ehemaligen Munitionslager der Armee aus dem Zweiten Weltkrieg in Mitholz im Berner Oberland geplant war. Schon 2009 habe man dieses Projekt in Angriff genommen und sich etwas später für Mitholz entschieden, sagt FUB-Chef Süßli.
Die Ausgangslage war damals, es war eine Anlage, die im Betrieb war. Es hätte eine gemeinsame Nutzung mit einer anderen bundesinternen Organisation gegeben und die ist dann weggefallen und so kam es zu der Neubeurteilung des Standortes.
Diese Neubeurteilung im Jahr 2017 kam bekanntlich zum Schluss, dass die Gefahr einer Explosion in Mitholz viel größer ist als bisher angenommen. Aus heutiger Sicht, sagt die FUB, hätte man die Detailabklärungen zu diesem Thema besser früher durchgeführt. Mitholz, so viel ist klar, kommt als Standort eines Rechenzentrums nicht mehr in Frage.
Man beginnt wieder von vorne,
erklärt Süßli. Aus rund 60 möglichen Standorten habe man mittlerweile einige wenige ausgewählt, für die eine Machbarkeitsstudie erstellt werde. Ende Jahr will man den neuen Standort bestimmen. 2022 hätte Castro 2 eigentlich in Betrieb gehen sollen. Jetzt wird es viel später.
Im Moment gehen wir davon aus, dass sich die Inbetriebnahme auf das Jahr 2028 verschieben wird.
Also 6 Jahre später als geplant. Bis dann wird nichts aus dem geplanten Verbund der Rechenzentren. In außerordentlichen Lagen, wie bei einer Cyberattacke oder bei länger andauerndem Strommangel in der Schweiz, könne das ein Risiko sein, sagt der FUB-Chef.
Die neuen vollgeschützten Standorte, die hätten eine höhere Robustheit gebracht. Mit Fundament werden wir dies ab nächstem Jahr erreichen können, werden aber immer noch einen Teil in der alten, in der heutigen Umgebung betreiben und müssen somit bis 2028 mit einem erhöhten Risiko rechnen, weil eben nicht der Vollschutz besteht.
Sicherheitspolitiker reagieren konsterniert auf diese Aussichten. Man werde zwar vom VBS laufend über den Stand der Top-Projekte informiert, also auch über die Verzögerung bei den Rechenzentren, sagt Josef Dietli, Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates.
Allerdings war uns die Tiefe und das Ausmaß der Konsequenzen zu wenig bewusst. Es ist mir ein Anliegen, dass wir dieses Thema in der Sicherheitspolitischen Kommission aufbringen und dass wir uns über diese Thematik informieren lassen.
Gleich reagiert Werner Salzmann, Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates.
Was mir Sorge macht, ist die Sicherheitslücke, die entstehen soll. Über diese Sache wurden wir nicht so tief informiert und da müssen wir schon noch mehr wissen.
Auch Salzmann will die Rechenzentren nun in seiner Kommission zum Thema machen.
Sie hören Rendezvous, so geht es bei uns weiter. Mit Brigitte Bierlein, Österreichs neuer Kanzlerin. Dann, Japan setzt auf ausländische Arbeitskräfte, aber der Bericht unseres Korrespondenten zeigt, das Land tut sich nach wie vor schwer mit der Einwanderung. Und der Mai im Tonraffer.
Ja, es war dumm, es war unverantwortlich und es war ein Fehler.
Der Wolf ist da, ob Sie wollen oder nicht.
To have had the opportunity to serve the country I love.
Nothing is over till it's over.
Unser Monatsrückblick, kurz vor eins. Eine Frau soll Österreich aus der Krise führen. Brigitte Bierlein ist von Bundespräsident Van der Bellen zur Kanzlerin auserkoren worden und soll die Regierung bis zu den Neuwahlen führen. Die 69-Jährige ist die erste Kanzlerin des Landes und war bisher Präsidentin des österreichischen Verfassungsgerichtshofs. Sie selber sei zunächst sprachlos gewesen, als die Anfrage kam.
Richter sind ja üblicherweise selten um Worte verlegen. Ich muss gestehen, das war für mich zu diesem Zeitpunkt doch ein wenig anders.
Sie habe sich dann aber nach einigen Stunden Bedenkzeit entschlossen, die Herausforderung anzunehmen.
Ich sehe es als meine staatspolitische Verantwortung, in dieser bisher einmaligen Situation in der Geschichte der Zweiten Republik meinen Teil beizutragen und diese hohe Verantwortung zu übernehmen.
Wer ist diese Brigitte Bierlein und kann sie Österreich wieder Ruhe und Stabilität bringen? Darüber reden wir mit dem Fernsehen-SRF-Korrespondenten Peter Balzli. Ich habe ihn gefragt, warum hat Bundespräsident Van der Bellen Brigitte Bierlein ausgesucht?
Nun, die Krux war ja, eine Person zu finden, die kompetent ist und verfügbar und die im Parlament von links und rechts akzeptiert wird. Und Brigitte Bierlein ist so eine Person. Die Rechten im Parlament werden sie akzeptieren, weil sie politisch rechts der Mitte steht. Und die Sozialdemokraten werden sie trotzdem akzeptieren, weil sie als hochkompetent gilt und weil die Linke nicht die erste Frau im Kanzleramt verunmöglichen wird.
Der österreichische Standard schreibt, es sei der intensive Wunsch Van der Bellens gewesen, eben eine Frau an die Spitze der Übergangsregierung zu stellen. Was erhofft er sich davon?
Ja, die Salzburger Politologin Katrin Steiner-Hämmerle sagte gestern, es sei eine klassische Situation. Frauen kommen dann zum Zuge, wenn es gilt, die Scherben aufzuwischen. Das ist sicher nicht falsch. In der derzeitigen verfahrenen Situation ist es auch wichtig, eine Person mit hoher Sozialkompetenz im Kanzleramt zu haben. Und als solche gilt Brigitte Bierlein. Und dazu kommt natürlich die Symbolik. Österreich feiert dieses Jahr ja 100 Jahre Frauenstimmrecht und die erste Bundeskanzlerin der Geschichte ist da natürlich ein perfekter Höhepunkt.
Was für eine Persönlichkeit bringt denn Brigitte Bierlein mit?
Ja, sie gilt als Pionierin. Sie war bereits mit 28 Jahren Staatsanwältin. Dann war sie in mehreren Ämtern und Gremien die erste Frau ihres Landes. Sie war etwa die erste Generalanwältin in der obersten Anklagekammer, später auch erste Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes und jetzt eben die erste Kanzlerin. Dort in ihren früheren Ämtern galt sie als Konservative mit einer strengen Law-and-Order-Haltung, aber eben auch als eine Frau mit hoher Sozialkompetenz. Sie wurde ja als einzige Frau in reinen Männergremien nicht immer respektvoll behandelt, das hat sie auch selber erzählt und musste sich da zurechtfinden und deshalb gilt sie auch als harmoniebedürftig. Das Wort ist ja gelegentlich abwertend gemeint, aber in dieser verfahrenen politischen Situation ist es mit Sicherheit eine notwendige Eigenschaft, um dieses Amt erfolgreich auszuführen.
Sie haben auch die breite Akzeptanz links und rechts angesprochen. Wie reagieren eigentlich die großen Parteien jetzt auf die Ernennung von Brigitte Bierlein?
Alle Parteien haben ihre Ernennung begrüßt, und zwar unverzüglich links und rechts. Früher hatte Brigitte Bierlein mehrmals viel Kritik von links auf sich gezogen. Sie wurde auch als reaktionär gescholten. Aber gestern war davon links und rechts nichts mehr zu hören, nur noch positive Voten.
Und womit hat das zu tun? Eben damit, dass die Linke diese erste Frau im Kanzleramt nicht verhindern will.
Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Die sozialdemokratische Parteichefin Pamela Rendi-Wagner sagte gestern auf die Frage, warum sie die neue Kanzlerin für eine gute Wahl hält. Sie sagte, weil sie eine Frau ist. Und das wurde dann sogleich stark kritisiert, das sei diskriminierend. Aber ich glaube, es zeigt, auch die Linke hat erkannt, dass jetzt ein Moment ist, in dem alle darauf hinarbeiten müssen, diese verfahrene politische Situation zu normalisieren.
Jetzt muss die Übergangskanzlerin eine Regierung zusammenstellen. Weiß man da schon Näheres?
Ja, Bierlein wird jetzt möglichst rasch, wahrscheinlich bis Anfang nächster Woche, eine Übergangsregierung auf die Beine stellen. Zwei Posten hat sie schon besetzt. Im Außenministerium, da kommt ein Spitzendiplomat hin, und im Justizministerium ein pensionierter Verfassungsrichter. Und mit diesem Temporärminister, um es mal so zu sagen, wird sie versuchen, mit möglichst wenig Nebengeräuschen zu regieren. Die Nebengeräusche, dafür wird wohl das Parlament sorgen, denn bereits hat die linke Opposition angekündigt, zahlreiche Beschlüsse der Regierung Kurz umzustoßen, umzudrehen. So will sie etwa das Rauchverbot in Gaststätten jetzt doch durchdrücken oder die 60-Stunden-Woche wieder abschaffen. Und das alles während einem Wahlkampf. Ich glaube, wir können uns auf sehr, sehr unruhige Zeiten in der österreichischen Politik gefasst machen.
Sagt Peter Balzli, SRF-Fernsehkorrespondent in Wien. Japan hat sich traditionellerweise gegen Einwanderer abgeschottet. Die Regierung unter Shinzo Abe will dies ändern. Denn Japans Gesellschaft altert und sie braucht deshalb Arbeitskräfte. Aber sich zu öffnen fällt Japan nicht so leicht. Aus Tokio der Bericht von Martin Aldrovandi.
Rund 50 Vietnamesinnen und Vietnamesen singen Lieder. Sie sitzen in einem großen Kreis auf Tatami-Matten. Es ist Wochenende, man hat es lustig zusammen im buddhistischen Tempel. Der Tempel ist zentral gelegen, mitten in Tokio, in einem Wohn- und Bürogebiet. Auch Nguyen Van Hong ist hier. Er ist 25 und hat blau gefärbte Haare. Über Japan will er nur Gutes erzählen. Mir gefällt das Leben hier. Alles ist so praktisch und sicher. Gut bezahlt werde ich auch. Nguyen arbeitet auf Baustellen. Nach Abzug der Miete bleiben ihm pro Monat 1400 Franken. Mit seinem Einkommen unterstützt er seine Eltern. Sie leben in einem Dorf außerhalb der Hauptstadt Hanoi. Nguyen ist einer von mehreren hunderttausend Vietnamesen, die in Japan arbeiten und die Daheimgebliebenen unterstützen. Wann immer er Zeit habe, sagt er, treffe er sich hier im Tempel mit vietnamesischen Bekannten. Japanische Freunde hat er keine, dafür sei sein Japanisch nicht gut genug, sagt er. Für immer wolle er sowieso nicht hier bleiben. Ich möchte eines Tages ein Haus in Vietnam kaufen, deshalb spare ich Geld. Ja, deshalb bin ich nach Japan gekommen. Bevor ich heirate, will ich sicher nach Vietnam zurückkehren. Seine Familie dürfte sowieso nicht nachziehen. Die Öffnung Japans für Arbeiter wie Nguyen erinnert an die Gastarbeiterpolitik europäischer Länder in den 50er und 60er Jahren. Denn Japans Wirtschaft hat Ausländer dringend nötig. Das sagt Ökonom Hisakatsu Kato der Meiji-Universität. Industrien wie die Baubranche, aber auch die Serviceindustrie oder die Landwirtschaft seien auf günstige Arbeiter angewiesen. Unsere Regierung versteht die Problematik, aber die Politiker können nicht zu laut sagen, dass sie mehr Ausländer hereinlassen wollen. Denn das käme bei den Wählern nicht gut an. Die sind dann verunsichert. Wir sind schließlich ein Inselvolk, das in seiner Geschichte wenig Kontakt mit Ausländern hatte. Diese Zurückhaltung gegenüber allem Nicht-Japanischem zeigt sich sogar bei der koreanischen Minderheit in Japan. Diese lebt zwar seit mehreren Generationen im Land, von vielen Japanern wird sie aber noch immer nicht als gleichwertig angesehen. Die Politik der Regierung ist deshalb wenig konsequent. So dürfen ausländische Studenten im Land bereits Teilzeit arbeiten. Auch für Lehrlinge hat sich Japan schon geöffnet. Über 300.000 waren allein im letzten Jahr in Japan registriert. Seit April gilt nun die Öffnung für ausländische Arbeiter. 340.000 verteilt über einen Zeitraum von 5 Jahren sollen ins Land kommen. Auch diese Zahl ist im Vergleich zu den über 125 Millionen Japanern überschaubar. Im letzten Jahr wohnten 2,2 Millionen Ausländer in Japan. Das entspricht einem Ausländeranteil von lediglich 2%. Die Öffnung gehe denn auch viel zu langsam voran, sagt Professor Kato. Die Regierung traue sich eben nicht, das Wort Einwanderung in den Mund zu nehmen. Die japanische Regierung sagt immer noch, sie empfange keine Einwanderer. Denn Einwanderung bedeutet ja, dass man ewig bleiben darf und auch die Familie nachziehen kann. Dabei würde mehr Diversität Japans geschlossener Gesellschaft guttun, findet Kato. Was ihn besonders ärgert, das Problem der Überalterung der Gesellschaft, der Mangel an Arbeitskräften, es ist nicht neu.
We are discussing about this problem from the 1980s.
Wir diskutieren dieses Problem schon seit den 80er und 90er Jahren, also seit rund 30 Jahren. Außer den Diskussionen ist aber wenig passiert. Die Gesellschaft muss sich ändern, wir brauchen mehr Ausländer. Viel Zeit bleibe Japan nicht mehr, sagt Kato, denn Japan ist in Asien längst nicht das einzige Land, das auf ausländische Arbeiter angewiesen ist. Industrienationen wie Taiwan oder Südkorea kämpfen ebenfalls mit einer Überalterung der Gesellschaft und konkurrieren mit Japan um günstige Arbeiter aus Südostasien.
Die Europawahl, eines der wichtigsten Ereignisse in diesem Mai. Und dann waren da auch noch die Sorge ums Klima, die Ibiza-Affäre, der Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May. Der Mai, alles andere als ein Wonnemonat also. Es war ein Monat mit vielen Verliererinnen und Verlierern. Daniel Hubacher blickt zurück.
Es lag irgendwie etwas Fiebriges über diesem Europa. Und dann überstürzten sich die Ereignisse. Da war zum Beispiel sie, die jahrelang kämpfte wie eine Löwin und nun wie ein angeschossenes Reh aufgeben muss.
I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June.
Sie räume ihren Posten als britische Premierministerin bald und als Chefin der Konservativen amte sie noch bis zum 7. Juni, sagte Theresa May, und dann zitterte die Stimme der sonst so knallharten, vielleicht etwas sturen Politikerin, als sie anfügte, sie sei dankbar, dass sie dem Land, das sie so sehr liebe, habe dienen können.
I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
Theresa May hat verloren. Und der Wolf hat auch verloren. Der Nationalrat hat ihn zum Abschuss freigegeben, nachdem sich Wolfs Gegner und Wolfs Freunde während der Nationalratsdebatte zum neuen Jagdgesetz fast zerfleischt hätten.
Der Wolf ist da, ob Sie wollen oder nicht.
Der Wolf ist nicht einfach da, er ist nur da, weil wir ihn tolerieren.
Die Schweiz sei einfach zu dicht bevölkert, da habe der Wolf keinen Platz, meinte SVP-Nationalrat Franz Ruppen. Und dann kamen ihm filmreife Sätze in den Sinn.
Die zunehmenden Wolfsrisse stellen also klar eine Gefahr für die Berglandwirtschaft dar. Die Nutztiere, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dürften den Film, der mit dem Wolf tanzt, wohl kaum wörtlich nehmen. Vielmehr führen die zunehmenden Wolfsrisse in Schafherden zu einem Schweigen der Lämmer.
Chapeau. Man kann nur hoffen, dass die Lämmer noch lange nicht schweigen, dass sie nie zur aussterbenden Gattung gehören, so wie 1 Million Tier- und Pflanzenarten weltweit, die laut des Weltbiodiversitätsberichtes schon verloren haben. Die Verarmung der Natur sei direkt auf menschliches Handeln zurückzuführen, sagt der Biologe Markus Fischer von der Uni Bern, der am Bericht mitgeschrieben hat und weiter.
So kann es nicht weitergehen. Die Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt ist nicht nur eine Umweltfrage oder eine moralische Frage, sondern es ist absolut zentral für Ernährungssicherheit, für Frieden und Wohlstand auf der Welt.
Verloren haben in diesem Monat in Europa auch die großen Volksparteien und vielleicht ein bisschen die Vernunft, die Moral oder der gute Geschmack. Aber eins nach dem anderen. Europa hat gewählt. Die Rechtspopulisten und Rechtsextremen konnten zwar zulegen, aber der befürchtete Rechtsruck ist dann doch ausgeblieben. Der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten fürs Amt des europäischen Kommissionspräsidenten, Franz Timmermans, weiß, was noch kommen könnte.
Wieso gibt es dieses Wachstum von extrem rechts überall? Weil die Leute sich verlassen fühlen. Wir haben Milliarden an Banken gegeben, aber die Leute spüren nichts davon. Wenn wir das nicht ändern über Sozialpolitik, geht's schief in Europa.
Schief ging's aber schon mal für die österreichische FPÖ. Die spanische Sonne und eine angeblich reiche Russin haben dem österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache gehörig das Gehirn versenkt, wie er selber zugeben musste.
Ja, es war eine besoffene Geschichte. Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen, katastrophal und ausgesprochen peinlich.
Die Ibiza-Affäre trieb dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen die Schamesröte ins Gesicht und er wiederholte immer wieder:
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber die Aufregung nahm nur noch zu. Innerhalb weniger Tage war die ganze Regierung gestürzt und Sebastian Kurz vom Thron gestoßen. Er ist jetzt der jüngste Altkanzler der Welt. Nur, er geht davon aus, dass er schon bald der jüngste Neu-Altkanzler sein wird, wie er seinen Anhängern gleich nach dem Kurzsturz zurief.
Heute hat das Parlament entschieden, aber am Ende des Tages, im September, da entscheidet in einer Demokratie das Volk. Und darauf freue ich mich. Vielen Dank.
Oder um es in den Worten von Doris Day zu sagen:
Nothing is over till it's over.
Whatever will be, will be.
Doris Day ist 97-jährig gestorben.
Daniel Hubacher hat den Mai für uns ausklingen lassen. Es ist eins. Gleich gehen wir auf SRF 1 und 4 an die Solothurner Literaturtage. Dort sprechen wir mit der Autorin Milena Moser. Im Tagesgespräch live aus Solothurn spricht sie über ihre neue Heimat, die USA, und über ihren Blick auf die Schweiz von außen. Das alles nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Annik Wangler.
Die Polizei hat drei Anhänger des FC Schaffhausen festgenommen. Am vergangenen Sonntag hatten die drei mutmaßlich ein Transparent mit dem Aufruf zur Gewalt gegen Fußballspielerinnen des FC Winterthur gehalten. Schweizer Gefängnisse dürfen Briefe, Pakete und Telefonate ihrer Gefangenen systematisch kontrollieren. Dies hat das Bundesgericht bestätigt. Die Überwachung sei gerechtfertigt, weil sonst zum Beispiel Drogen ins Gefängnis geschmuggelt werden könnten. Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, sei psychologischer Folter ausgesetzt gewesen. Dies sagte der Schweizer Völkerrechtler und UNO-Sonderberichterstatter für Folter Nils Melzer, nachdem er Assange im Gefängnis in London besuchte. Er warnte davor, Assange an die USA auszuliefern.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.